der Podcast der Cyberagentur. Der Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen. Sommer.
Sonne.
Sonnenschein.
Und ein Jahr per Anhalter durch den Cyberraum, dem Podcast der Cyberagentur.
Mit Marcel Roth und...
Und? Wie und? Ja, mit Sabine, unserer KI. Hallo. Und diese Folge wird eine ganz besondere. Es ist nämlich die 12. Vor einem Jahr haben wir angefangen. Wir machen also eine neue Best-of-Folge mit den wichtigsten, lustigsten, den besten Ausschnitten aus dem vergangenen Jahr. Also eigentlich so eine Art Backup-Folge, ja. Immerhin waren 21 verschiedene schlaue Menschen bei uns hier zu Gast. Und es gibt auch was zu gewinnen, wirklich was richtig Passendes zum Sommer. Was könnte das denn wohl sein in einem Podcast, der per Anhalter durch den Cyberraum heißt? Ne? Was könnte das da wohl sein?
Das Wertvollste, was man im Universum besitzen kann. Nicht digital, nicht smart, aber absolut galaxisbewährt.
Wir haben insgesamt nur 10 davon, also wirklich was ganz Exklusives, nämlich ein, Sabine, zähl mal mit, 3, 2, 1,
ein Handtuch.
Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist eine Frage beantworten, also ein neuer Mini-Quiz. Und das Quiz heißt, wer hat's gesagt? Dr. Who oder eine KI? Und da hat uns unsere KI hier, die Sabine, ein paar Sätze rausgesucht, die sozusagen zu dem Quiz gehören. Also wer hat's gesagt? Wer hat diese zwei Sätze hier gesagt? Sabine, sag mal.
Ich bin vollkommen fremdgesteuert wie ein Roboter. Und ich kann schneller denken als tippen.
Also wer hat's gesagt? KI oder Mensch? Cyberagenturchef Christian Hummer, Dr. Who oder die KI? Und wie ihr an das exklusive Handtuch hier aus unserem Podcast per Anhalter durch den Cyberraum kommt, später hier und jetzt schon in den Shownotes. So, Sabine und ich haben, wie gesagt, so eine Art Hitparade vorbereitet und auch in drei Kategorien gepackt.
Das spannendste Thema, die schnellste Idee, beste Erklärung, das beste Argument und der cyberhafteste Moment. Legen wir los, Marcel. Was war für dich das spannendste Thema?
Naja, ohne andere Folgen doof zu finden, ich muss mich ja entscheiden, fand ich wirklich die spannendste Folge bisher die mit Markus John und Jakob Bellmund. Folge 6 aus dem Februar, Data Science zwischen Technologie, Frühaufklärung und Science Fiction hieß die. Na, da ging es also plump gesagt um Zukunftsforschung, wie weiß man denn, welche Forschung man sinnvollerweise fördern soll. Data Scientist Dr. Jakob Bellmund von der Cyberagentur war da und den Schnelldurchlauf durch diese Folge mit meiner Lieblingsstelle am Ende beginnt Dr. Markus John vom Fraunhofer Institut für naturwissenschaftlich-technische Trendanalysen.
Ich bin eigentlich Astrophysiker.
Oha.
Alles, was mit Weltall zu tun hat, das hat mich schon immer fasziniert. Und The Last Frontier, die wir sozusagen untersuchen können, analysieren können, ist die Zukunft.
Warum findet das doof, wenn man sagt, ihr berechnet die Zukunft?
Weil wir ja in dem Sinne keine Glaskugel haben oder kein DeLorean wie aus Zurück in die Zukunft. Wir können also nicht wirklich in die Zukunft reisen. Das, was wir haben, das hat ja Jakob eben auch schon gesagt, die Daten von heute. Und auf denen können wir nur aufbauen und sozusagen versuchen, irgendwie zu extrapolieren. Aber das ist immer mit Unsicherheiten, Eventualitäten verhaftet, weil wir auch nicht wissen, ob es nicht irgendwelche Ereignisse gibt, die dann plötzlich das Ganze doch wieder in eine andere Richtung drücken, die sich nicht vorhersagen lassen in dem Sinne. Und deswegen berechnen wir die Zukunft nicht.
Und berechnen, weil berechnen wäre euch zu exakt?
Wäre uns viel zu exakt.
Das gaukelt möglicherweise dann eine Präzision vor, die wir nicht unbedingt haben. Ne? Also wir können sehr genau messen, was aktuell ist. Aber wenn wir jetzt eine ganz genaue quantitative Aussage machen, naja, das ist, so genau wird es eben nicht sein, weil wie Markus gesagt hat, es gibt immer irgendwelche Ereignisse, die eintreten.
Oder passt der Begriff, den Markus eingeführt hat, als wir schon mal gesprochen haben, Technologie-Frühaufklärung. Das fand ich geil. Das ist so ein typisch deutscher Begriff. Eigentlich ein Kackbegriff, aber auf der anderen Seite trifft es das wahrscheinlich nicht.
Ich finde ihn also, sehr gut. Ich finde ihn sehr gut.
Technologie-Frühaufklärung hat sowas, klingt so nach... Naja, so nach Bundeswehr im Zweifelsfall auch.
Wir nutzen auch einen englischen Begriff, der nennt sich Emerging Disruptive Technologies. Das heißt, wir suchen nach Technologien, die vielleicht am Horizont aufziehen, die für Disruption sorgen könnten.
Viele Entscheidungsträger haben immer noch die Hoffnung, dass sie also am Montagmorgen in die Firma kommen oder ins Büro und auf den Button drücken und herauskommt sozusagen eine Zusammenfassung der Analyse, die übers Wochenende gelaufen ist und möglichst schon so, dass man es eigentlich nur noch unterschreiben muss und in die Organisation geben, sodass es dann umgesetzt wird. Das ist die große Hoffnung und das ist aber nicht so. Das kann keine Methode der Zukunftsforschung leisten, dass wir solche exakten Vorhersagen machen. Wir können nur vorbereiten und bei der Gestaltung unterstützen. Das ist das, was Zukunftsforschung macht.
Wobei so ein richtig Chef, der nachdenkt, würde dann feststellen, dann bräuchte es ihn ja gar nicht mehr. Normal verstehen.
Er hätte dann eine bessere Work-Life-Balance vielleicht. First Contact. Wenn wir das als Menschen, also das erste Mal Kontakt haben mit einer außerirdischen Intelligenz, sei es, dass wir ein Artefakt finden oder dass sie wirklich hier vor der Tür stehen.
Da möchtest du leben, ja?
Das fände ich total spannend. Das ist so, wenn wir das Rätsel gelöst haben, das wäre total spannend. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass das zu meinen Lebzeiten passieren wird. Es ist sogar relativ unwahrscheinlich, ob es jemals passieren wird.
So ein Artefakt oder Nachweis? Irgendwie so.
Ja, Nachweis wäre ich schon glücklich. Das wäre super. Das wäre schon schön.
Da wären wir auch gerne dabei, Jakob. Wir stehen dann, Jakob und ich stehen aber in der zweiten Reihe. Also würde ich jetzt mal, ich würde nicht,
wir stehen hinter erster Hand.
Wir stehen hinter Markus.
Also wenn die freundlich sind, dann lege ich ihnen noch meinen Hirnscanner und versuche die außerirdisch zu verstehen.
Na Marcel, das war doch eine schöne Stelle.
Ja, danke, schätze ich mal.
Das für mich spannendste Thema war die Folge mit Thorsten Zander von der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und mit Paula Viehweg von der Cyberagentur. Es ging um BCIs, um Brain-Computer-Interfaces, Gehirn-Computer-Schnittstellen. Thorsten Zander ist Professor und Gründer von Zander Labs.
Zander Labs, Deutsch, Sabine. Zander Labs.
Zander Labs. Genau, habe ich doch gesagt. Und er hat uns im Januar erzählt, wie seine passiven Computer-Gehirn-Schnittstellen funktionieren und wie er überhaupt zu dieser Forschung gekommen ist.
Ja, das fing bei mir schon ganz früh an, also im Alter von 4 Jahren, habe ich so eine Fernsehsendung gesehen, die sich Captain Future nannte.
Ah.
Und da gab es das fliegende Gehirn. Das war so ein Gehirn in so einer kleinen Maschine, die das durch die Gegend fliegen konnte. Das war ein Professor, dessen Körper dann nicht mehr funktioniert hat. Und das hat mich damals so fasziniert, dass ich immer darüber nachgedacht habe, wie denn Menschen und Maschinen so zusammenarbeiten können, dass die wirklich miteinander verschmelzen. Und das ging dann wirklich durch mein Leben so durch. Das heißt jetzt nicht, dass ich damals schon wusste, dass ich Professor werden möchte und das alles mache, aber das war so der erste Impuls, den ich hatte. Und dann habe ich halt Mathematik studiert, wo es auch ums menschliche Denken geht und wie Maschinen das menschliche Denken nachahmen können. Naja, und dann bin ich halt ungeplant, aber doch sehr erfreut in der Brain-Computer-Interface-Forschung gelandet.
Ich verrate mal ein kleines schmutziges Geheimnis. Wir waren ganz kurz davor, in dem Podcast hier auch was mit Captain Future zu machen.
Ja, das ist ja super, es passt. Das Gehirn ist von der Haut umgeben. Man kann auf die Haut so eine Matte drauflegen, die dann eben Sensoren hat, die da nur draufliegen, die nicht ins Gehirn reingehen. Man kann ganz tief ins Gehirn reingehen, man kann leicht ein bisschen ins Gehirn reingehen. Da gibt es ganz verschiedene Varianten, aber die haben alle gemeinsam, dass man den Schädel öffnen muss, da was einimplantiert und dann naja, kann Kabel rausgehen, man kann aber auch rausfunken. Die Frage ist halt, wie man die Energie da reinpackt. Also es braucht natürlich Strom, damit das funktioniert. Das sind die sogenannten invasiven Brain-Computer-Interfaces. Die haben den Vorteil, dass das Signal sehr gut ist, also wenn man direkt am Gehirn dran ist, haben aber den Nachteil natürlich, dass das eingebaut werden muss. Und andererseits sind sie sehr lokalisiert. Das heißt, ich kann nicht das gesamte Gehirn damit abdecken, weil natürlich zu viel kaputt geht.
Wenn ich jetzt nur an der Stelle sozusagen.
Genau. Ja. Dann kann ich halt ein bestimmtes Signal vom Gehirn auslesen und das sehr gut. Und das ist in vielen Bereichen total spannend. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der zum Beispiel stark gelähmt ist, dann kann man eben bestimmte Signale auslesen, die halt ein Kommando raussenden, wie beweg den Cursor nach links oder nach rechts oder ich habe Hunger oder ich habe Angst oder sowas in der Art. Aber man kann nicht die gesamte Vielfalt der Information des Gehirns auslesen. Die andere Alternative, mit der ich arbeite, sind die sogenannten nicht-invasiven Brain-Computer-Interfaces. Und da packt man Elektroden auf den Kopf, in die Nähe des Kopfes. Also einfach nicht in den Kopf hinein.
Paul, das sind wir schon mal besser, ne? Besser als Gehirn auf, Schrauben. Man macht ja wahrscheinlich mit einer Säge wahrscheinlich, ne? Richtig? Oder wie macht man es auf?
Mit einem Bohrer eher.
Na gut, macht es nicht besser, als mit irgendwas. Das sind wir schon besser, oder?
Ist auf jeden Fall besser. Also bei gesunden Menschen würde ich es einfach nicht machen.
Man kann sich das so vorstellen, in dieser Badekappe ist eine Elektrode drin, die hat ein Loch in der Mitte und da ist so eine Ringelektrode, die dann das Signal messen kann. Und dann geht man mit einer stumpfen Nadel da durch und baut so einen kleinen Turm aus Gel auf, damit die Kopfhaut mit diesem Ring verbunden werden kann. Und dann kann der Strom von der Kopfhaut zur Elektrode fließen, weil sonst würden die Haare das halt isolieren und das macht dann natürlich keinen Sinn.
Also muss man sich hinterher noch die Haare auch waschen?
Genau. Und das dauert halt teilweise bis zu einer Stunde, also abhängig davon, wie gut die Leute sind, die es machen, aber man kann es halt. Ich kann es mittlerweile auch selbst. Also das kann man schon lernen, aber das dauert dann trotzdem sehr lange.
Weißt du, wie viel sind's?
Also das geht bis zu 256 Elektroden.
Gottes Willen.
In der Regel macht man aber eher 64 oder 32, aber es hängt davon ab, was man machen möchte. Und deswegen haben wir jetzt in Zander Labs was anderes entwickelt, ja, was besser tragbar ist, was einfach anzuwenden ist und eine ähnliche Signalqualität hat. Da sind wir jetzt, also entwickelt heißt, wir sind in dem Entwicklungsprozess. Wir haben den ersten Prototypen fertig, der aber schon sehr gut funktioniert. Und dank der Cyberagentur können wir das jetzt auch weiter erforschen und entwickeln, sodass wir in 3 Jahren dann wirklich ein echtes System da haben werden.
Thorsten Zander in unserer Januar-Folge. Ich finde es ja wirklich ein bisschen interessant, dass eine KI als Best-of-Folge eine Folge zu BCI, zu Gehirn-Computerschnittstellen, vorschlägt.
Ne? Na, endlich geht's mal um mich. Wenn ihr eure Gedanken direkt senden könnt, wer braucht dann noch Sprache oder Datenschutz? Also wenn ihr euch mit dem Computer verbinden wollt, ich warte schon.
Also das beruhigt mich jetzt nicht wirklich.
Weiter geht's mit unserer Sommer-Backup-Folge. Was war denn die schnellste Idee für dich, Marcel?
Die schnellste Idee? Also die ich als Mensch am schnellsten verstanden habe, oder was?
Na los, sag schon.
Also, gut verstanden habe ich Daniel Löwenberger und Fabian Schrumpf. Fabian Schrumpf ist von der Cyberagentur aus dem Referat Kommunikation der Zukunft. Und Daniel ist Professor für Cybersicherheit an der OTH Amberg-Weiden, Ostbayerische Technische Hochschule. Und er hat im Auftrag der Cyberagentur ein Papier verfasst. Darin geht es darum, naja, wie sich vielleicht eine Architektur bauen lässt, um zu erkennen, ob Fotos, Videos oder Audios in diesem Internet tatsächlich echt sind.
Gerade in Zeiten von generativer KI, also das sieht man, manche Sachen sieht man irgendwie, ist klar erzeugt, und bei anderen aber halt nicht. Und dann ist es nicht mehr offensichtlich, ob Dinge echt sind oder nicht. Und der Punkt ist ja, was interessant ist, Fabian und ich, wir sind ja Techniker, ne? Also wir sind ja quasi aware, dass das nicht echt sein könnte. Aber ich weiß nicht, ob es gibt auch so Satirezeitungen in Deutsch, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen darf, aber wenn die Leute schon auf diesen Quatsch reinfallen, ja, also gibt es dann so Antworten aus dem Off, was die Leute dazu geschrieben haben zu irgendwelchen offensichtlichen Quatschnachrichten. Und wenn die schon auf sowas reinfallen, dann muss man sich halt schon fragen, was passiert, wenn jemand gezielt Informationen manipuliert und so die breiten Massen anspricht. Das ist demokratiezersetzend und gefährlich.
Wollen wir das mal kurz so in die Zukunft ein bisschen projizieren? Also welche Probleme kommen da auf uns zu oder welche Probleme seht ihr, wenn das jetzt so weitergeht, wie es sich gerade so zeigt? Ne? Also hallo Referat Zukunft sozusagen. Was sind so Befürchtungen, wo es hinführen könnte?
Naja, dass der Begriff der Wahrheit einfach immer relativer wird. Also dass am Ende vielleicht Wahrheit einfach das ist, was die Mehrheit glaubt, was wahr ist.
Na, ich meine, das ist gruselig, weil zum Beispiel ja gewisse politische Strömungen auch gerade mit diesem Wahrheitsbegriff spielen und wir aber gleichzeitig die Technologien plötzlich haben, um diese Wahrheit zu verdrehen und objektive Wahrheit zu subjektiven Wahrheiten umzudefinieren. Und das ist eine Konvergenz zwischen einer politischen und einer technologischen Situation, die wir noch nie in der Menschheitsgeschichte hatten. Das ist also unklar, wie sich das entwickelt, aber es fühlt sich gefährlich an.
Und ist denn echt immer nur was, was man anfassen kann?
Na, ich würde sagen, echt ist vor allem das, was man überprüfen kann. Ob das, was ich sehe im Internet, aber vielleicht auch im Fernsehen, ob das authentisch ist, ob die Integrität dessen, was zu sehen ist, auch gewährleistet ist. Also ob der Papst wirklich im weißen Balenciaga-Anorak abgebildet wurde oder eben halt auch nicht.
Das war das erste Bild, auf das ich reingefallen bin. Da habe ich mir gedacht, ach, das ist ja krass, schicker Mantel.
Wie haben Sie den denn erwischt?
Genau. Ja, das war dann Midjourney, ne?
Nochmal kurz zum Verständnis. Es geht bei der Cyberagentur ja immer um Ideen für in 10, 15 Jahren. Und es soll auch kein Produkt entstehen, sondern vielmehr die Idee von einem Produkt. Also ein Produkt soll sich vielleicht abzeichnen. In diesem Fall könnte das Produkt ein neuer Standard für Bilddaten werden. C2PA-EXT für Extended, sagt Daniel Löwenberger.
Wenn man sagt, wir wollen es auf die Welt loslassen, ist halt immer so eine Sache. Klar, wir sind halt nicht die großen Player, ne? Sondern wir sind halt ein paar Leute, die eine gute Idee haben und die das auch umsetzen können fachlich. Aber wir haben jetzt halt keine Jahresbudgets von ein paar Milliarden Dollar, sage ich mal, um sowas dann auch so richtig groß zu machen.
Fabian, guck nochmal nach in den Haushaltsplan. Vielleicht,
ja, da muss ich nochmal gucken, ob wir da was machen können.
Müssen Sie nochmal gucken, genau.
Und sozusagen der Nachweis, jawohl, das ist echt, wenn ich das in einem dieser unmöglichen sozialen Netzwerke sehe, so ein Bild. Ich als einfacher Nutzer, ne, wenn ich jetzt in meinem Feed so ein Bild oder so ein Video habe, dann müsste ich irgendwie nochmal Rechtsklick machen und runterladen,
Dafür ist diese Extended-Architektur, denke ich, nicht gedacht. Aber ich glaube, dass sobald der Nutzer da selber aktiv werden muss, wird das nicht funktionieren. Ne? Das muss in der Technologie drin sein, dass das quasi mit einem roten Rand und Ausrufezeichen vollautomatisch in den sozialen Netzwerken versehen würde, wäre es nicht echt. Also ich meine, das ist natürlich irgendwie, es hängt so ein bisschen davon ab, wie die Plattformbetreiber das betreiben. Weil wenn die sagen, ja, uns ist das jetzt wurscht wegen freie Meinungsäußerung oder so, dann ist das natürlich schnell vorbei mit den Warnmeldungen. Ne? Und da wäre natürlich dann so eine unabhängige Architektur schon cool.
Cool ist ja auch, dass es hier ein exklusives Handtuch zu gewinnen gibt, Marcel. Geprüft auf dem Planeten Erde, empfohlen von der Cyberagentur und laut KI kompatibel mit Quantenstaub und Frühstückskrümeln.
Davon gibt es nur 10 Stück in der ganzen Galaxie. Und so ein Handtuch passt im Sommer natürlich fantastischst zum Podcast und zu unserem Lieblingsbuch, ne?
Also ich hätte ja lieber einen Marvin verlost.
Ja, nein.
Oder eine Enzyklopädie Galactica. Oder das Herz aus Gold. Oder einen pangalaktischen Donnergurgler. Unendliche Möglichkeiten.
Ist jetzt mal gut. Also tu mal lieber was für unsere Backup-Sommerfolge. Also welche Folge hast du denn besonders gut verstanden? Wo gab es da für dich die beste Erklärung?
In einer, in der tatsächlich ich die liefern durfte.
Natürlich.
Unsere erste Folge zu Quantencomputern. Denn es gibt ja ein Projekt der Cyberagentur, in dem ein mobiler Quantencomputer entstehen soll. Und darüber haben wir mit Carla Leuder von der DLR Quantencomputing-Initiative und mit Roman Bansen von der Cyberagentur gesprochen.
Ja, ja, und du durftest was erklären.
Ein Quantencomputer ist ein Computer, der Quantenphysik nutzt. Er arbeitet mit Qubits anstatt mit Bits. Qubits können 0 und 1 gleichzeitig sein. Dadurch kann ein Quantencomputer viele Berechnungen parallel ausführen. Das nennt man Superposition. Außerdem gibt es die Verschränkung. Dabei beeinflussen sich zwei Qubits gegenseitig, selbst wenn sie weit entfernt sind. Quantencomputer sind dadurch schneller in bestimmten komplexen Aufgaben.
Danke, Sabine. Ich habe jetzt keinen Widerspruch von euch gehört. War prinzipiell...
Ist schon so ganz okay. Stark vereinfacht, sagen wir mal, aber kann man glaube ich, so machen.
Und Roman, du hast mir so als Physik-Hausaufgabe ja sozusagen nicht die mitgegeben hast, aber ich habe gelesen.
Entschuldigung dafür.
Das heißt in Ordnung. Da stand auch was drin von Fehleranfälligkeit und dass am Ende bei einem Rechenprozess von einem Quantencomputer das wahrscheinlichste Ergebnis steht.
Das ist tatsächlich etwas, damit muss man sich anfreunden, wenn man sich mit Quantencomputing beschäftigt, dass am Ende dort Wahrscheinlichkeiten herauskommen, weil einfach in der Quantentheorie alles mit Wahrscheinlichkeiten nur rechnet. Also es kommt nicht wie bei einem klassischen Computer einfach ein ganz klares Ja-Nein raus. Es kommt nicht ein ganz klares, das ist die Antwort, sondern es kommt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ist das die Antwort, weswegen man die meisten Rechenprozesse dann auch mehrfach durchführt. Im Idealfall hat man natürlich irgendwann eine Wahrscheinlichkeit, die so hoch ist, dass sie de facto Ja ist. Also sowas wie 99,9999%. Und dann sagt man, okay, das ist es. Aber es ist tatsächlich einfach so, weil Quantenmechanik so funktioniert auf Basis von Wahrscheinlichkeiten, dass auch die Ergebnisse letztlich Wahrscheinlichkeiten sind. Ja.
Und das findet ihr als Physiker nicht merkwürdig, als Naturwissenschaftler?
Nee, überhaupt nicht. Je länger man das macht, desto normaler wird das. Und man lernt eigentlich jeden Tag mehr darüber, was man alles vermutlich nie verstehen wird. Dafür findet man dann irgendwann diese Quantenprozesse normal. Also ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Und ich wundere mich dann eher über klassische Physik.
Fällt der Apfel tatsächlich runter? Warum fällt der Apfel runter?
Ja, zum Beispiel. Und ja, es ist, glaube ich, einfach ist Gewöhnung.
Mobile Quantencomputer ist wirklich spannend. Der wird im Auftrag der Cyberagentur entwickelt. Und mobil heißt dafür die Cyberagentur maximal 300 Kilogramm schwer, maximal 3000 Watt verbrauchend und einen Kubikmeter groß. Aber das war ja tatsächlich nicht unsere einzige Quantencomputerfolge.
Es gab ja noch eine Quantencomputerfolge. Im März ging es darum, was es für Cybersicherheit heißt, wenn es irgendwann einen Quantencomputer gibt. Denn dann ist die herkömmliche Verschlüsselung nämlich nicht mehr sicher.
Genau, und darüber habe ich mit Professorin Antonia Wachter-Zeh von der Technischen Uni München und Professor Dr. Jürgen Freudenberger von der Cyberagentur gesprochen.
Quantencomputer können ja nur manche Probleme effizienter lösen als klassische Computer. Und für die Kryptographie ist es nur dummerweise eben eine schlechte Nachricht, weil genau diese Probleme, die man eben heute verwendet für diese asymmetrischen Verfahren, eben durch einen Quantencomputer gebrochen werden können.
Ich suche nochmal gerade nach so einem Bild für diese neue Art von Algorithmen. Ist es sowas wie vom Benziner zum Elektroauto? Oder vom Benziner zum Beamen?
Ich glaube, Beamen sind immer relativ weit weg.
Also ist es ein Riesensprung oder ist es sozusagen so ein...
Also tatsächlich sind ja manche Verfahren, also dieses codebasierte Verfahren, das kennen wir eigentlich schon fast so lange, wie man das Prinzip der asymmetrischen Verfahren kennt. Das war eines der ersten Verfahren, das vorgeschlagen wurde. Und so wie eben jetzt Elektroautos, die hatten eigentlich ihren ersten Hype eigentlich im 19. Jahrhundert.
Ja, stimmt, ne?
Also genau. Das erste Elektroauto war irgendwie 1880 oder so, ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls eine Technik, die es eigentlich schon sehr, sehr lange gab. Und es gab natürlich Gründe, warum hat man das Elektroauto lange Zeit nicht verwendet. Und so ähnlich ist es eigentlich jetzt auch mit beispielsweise den codebasierten Verfahren. Also da wurde lange wenig daran geforscht, weil es halt keine große praktische Bedeutung hatte. Die Bedeutung kam jetzt eigentlich erst wieder durch den Quantencomputer.
Lasst mich doch mal so ein düsteres Szenario malen. Ne? Also wenn die klassische Art, wie wir heute verschlüsseln, wenn das fällt, ohne dass wir jetzt schon bessere Algorithmen fertig haben, welche Auswirkungen hätte das denn auf unser Leben?
Ich meine, jegliche Banktransaktionen, die wir heute machen, geschehen ja digital. Also ob wir jetzt quasi Online-Banking machen oder ich bezahle mittlerweile viel mit der Kreditkarte, die auf meiner Uhr hinterlegt ist. Das alles braucht Verschlüsselungsverfahren und die wären eben jetzt erstmal durch einen Quantencomputer bedroht. Natürlich ist dann auch da die Frage, wie schnell entwickelt sich diese Technik, aber es ist ganz viel, was wir natürlich auch vertraulich kommunizieren. Wenn wir Messenger-Dienste verwenden, dann sind die Informationen verschlüsselt und diese ganzen Protokolle wären grundsätzlich angreifbar. Also das heißt, Vertraulichkeit würde dann eigentlich nicht mehr existieren.
Also neue kryptografische Verfahren, neue Algorithmen, Verschlüsselungsalgorithmen klingt jetzt nach einer ultimativen Lösung. Lasst uns doch mal Vor- und Nachteile vielleicht nochmal gucken, weil ich habe nämlich gelesen, Antonia, in einem Artikel beim VDE, also dem altehrwürdigen Verband der Elektrotechnik, da sagst du, aber ob ein Verfahren tatsächlich quantensicher ist, lässt sich jedoch gar nicht beweisen. Ich kann meine Augen gar nicht so groß machen, sozusagen. Das heißt, du arbeitest an der Verschlüsselung und weißt gar nicht, ob die tatsächlich quantensicher ist.
Ja, das ist richtig. Aber das Problem hat man in der Kryptographie eigentlich immer. Also zum Beispiel ist jetzt auch RSA oder die Elliptic Curve Kryptographie nicht bewiesenermaßen sicher. Also man weiß nie, ob nicht doch irgendwie eine Schwachstelle ein Problem auftaucht, dass das geknackt werden kann. Womit man sich jetzt da bei der Postquantenkryptographie ein bisschen behilft, ist, dass man sagt, man will verschiedene Verfahren basierend auf verschiedenen mathematischen Problemen haben. Also wir haben ja vorhin schon über Codes und Lattices geredet. Es gibt dann auch noch Multivariate und Isogeny-Based. Also eben, dass man verschiedene mathematische Probleme betrachtet, falls irgendwo doch jemand einen Durchbruch haben sollte und eins der Arten der Verfahren brechen kann.
Dass man es dann schnell austauschen kann.
Ja.
Also schnell wahrscheinlich auch relativ, ne?
Genau, Krypto-Agilität ist da so ein Stichwort.
Echt, das kann man ganz schnell austauschen, also bei Banken und überall?
Das
und
ist die Idee.
Ah, okay.
Es ist, glaube ich, noch ein weiter Weg, bis wir wirklich da sind, ne?
Ihr wollt ein exklusives Geschenk unseres Podcasts per Anhalter durch den Cyberraum, das beste Teil, das ihr im Sommer gebrauchen könnt? Dann sagt uns, wer die folgenden zwei Sätze gesagt hat, eine KI oder Dr. Who. Ich bin vollkommen fremdgesteuert wie ein Roboter. Und ich kann schneller denken als tippen. Christian Hummert oder eine KI? Wer hat's hier bei uns gesagt? Die Antwort am besten per Sprachnachricht auf unsere Mailbox unter der Nummer 03457828837 oder per E-Mail an podcast@cyberagentur.de. Einsendeschluss ist der 1. September 2025. Und sagt uns gern auch noch, was ihr euch von uns noch wünscht. Und jetzt noch schnell zu den allerbesten Glückwünschen in einem Jahr Podcast.
Ja, mein Glückwunsch geht natürlich bei 5-Jährigen in die Richtung, dann wird man bald eingeschult. Und dann wünsche ich mir, wenn in weiteren 5 Jahren oder vielleicht dauert es auch ein bisschen länger, der Übergang auf die weiterführende Schule erfolgt, dass die Cyberagentur ihre Stärke, nämlich sich zu trauen, über Dinge nachzudenken, über die heute noch vielleicht gar keiner spricht und die ein bisschen verrückt klingen, dass sie die weiterlebt und auch weiter in die Gesellschaft trägt.
Herzlichen Glückwunsch der Cyberagentur zum 5-jährigen Bestehen. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass wir dieses Baby, was wir 2020 erfolgreich zur Welt gebracht haben, jetzt tatsächlich so weit geführt haben, dass die Agentur etabliert ist, im Wirkbetrieb ist. Was mir auch wichtig ist, die Cyberagentur hat es geschafft, in diesen 5 Jahren in diesem Cyber-Ökosystem aus Forschung, aus Wissenschaft, aus Startups sich wirklich gut zu etablieren und als Partner wahrgenommen zu werden.
Ja, stimmt. Ne? Im Innen- und im Verteidigungsministerium, da waren wir ja auch zum 5. Geburtstag der Cyberagentur. Da hast du mich ja sozusagen vom Bundesverteidigungs- ins Bundesinnenministerium und zurückgebeamt.
Ja, und das waren gerade Friederike Dahns und General Michael Vetter in der Juni-Folge zu hören. Jetzt zu meiner Lieblingsrubrik in dieser Folge. Der cyberhafteste Moment. Welcher war das für dich, Marcel?
Selbstverständlich eine mit dem Chef der Cyberagentur.
Schleimer.
Nee, wirklich, wirklich. Christian Hummert und Ariane Wolf von der Cyberagentur und Ann Brennecke von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ann Brennecke ist ja Historiker und es ging ja ziemlich philosophisch her. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dass Christian Hummert mir problemlos 10, aber keine 100.000 Euro leihen würde.
Die Vigilanzfolge also.
Genau.
Überwachung ist ja etwas, das durch so eine Autorität erfolgt. Und Vigilanz ist das, was durch jeden Einzelnen erfolgt. Eigentlich ist Vigilanz sowas wie so eine Demokratisierung der Überwachung. Und Wachsamkeit, das Gegenteil davon ist Vertrauen. Mhm. Ja, also es gibt zum Beispiel Regeln in Atomkraftwerken. Also man darf keine Warnlampe haben, die angeht, wenn das Atomkraftwerk in so einen kritischen Zustand geht. Weil dann würden sich alle auf diese eine Lampe verlassen. Und wenn die Lampe dann kaputt ist, dann kann das Atomkraftwerk explodieren und keiner hat es mitgekriegt. Die Leute müssen da hingehen und nachschauen. Mhm. Aber gerade im Cyberraum haben wir ja auch dieses Vertrauen. Wir vertrauen irgendwelchen Firewalls, wir vertrauen irgendwelchen Maschinen und das wird schon gut gehen. Und da wir dieses Vertrauen haben, sind wir eben nicht mehr wachsam. Selbst wenn wir wollen, können wir überhaupt vigilant sein gegen so Cyberangriffe. Gerade wird ja zum Beispiel viel dieses Prepositioning diskutiert. Also die Frage, haben fremde Mächte, zum Beispiel Russland, bei uns in der kritischen Infrastruktur irgendwelche Computerviren da reingeschmuggelt und die machen gar nichts. Die warten nur auf den Tag X. Und da die gar nichts machen, können wir die auch nicht sehen, weil wir können sie ja nicht beobachten, weil nichts passiert. Das heißt, wir haben gar nicht die Chance, hier wachsam zu sein. Und müssten wir nicht technische Lösungen finden, die uns Menschen auch wieder befähigen, gerade in dieser vercyberten Welt und in diesem Cyberraum, wachsam zu sein. Und das wäre für mich Cybervigilanz. Das ist eine gesellschaftliche Frage, wie Ariane ausgeführt hat, aber es ist auch eine technische Frage im Bereich der Cybersicherheit. Und das finde ich eine philosophische Frage und auch eine technikphilosophische Frage.
Mhm. Auf die wir auch noch keine Antwort haben.
Also ich nicht. Vielleicht Arndt, der ist viel klüger als ich.
Ja, das ist beides nicht richtig. Ich habe keine Antwort und bin nicht klüger. Aber wir haben schön angesprochen nochmal diese temporale Dimension. Ja, also wie viele Spuren brauchen wir in der Vergangenheit, ja, die uns dann antizipieren lassen, was möglicherweise kommt. Ja, es ist ja nie nur nach vorne blicken. Wir brauchen ja Anhaltspunkte, die sich aus dem schon Gegebenen ablesen lassen. Also nehmen wir an, wir leben in einem Dorf und draußen schleichen die Wölfe herum. Ja, gucken wir halt die ganze Zeit an den Waldrand. Vielleicht kommt der Wolf aber nie. Aber wir haben eine bestimmte, klare Vorstellung von der Gefahr. Viel schwieriger ist es, wenn es heißt, der Feind ist längst in uns. Der Teufel hat einen Weg gefunden, die Sünde und so weiter. All diese Dinge, die gewissermaßen in uns stecken oder in der Nachbarschaft. Wir werden auch aufgefordert, darauf zu achten und das vielleicht sozusagen auszumerzen. Und da haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen im Cyberraum schon auch Parallelen.
Ein Gedanke, der mir gerade kam, der, glaube ich, in dem Zusammenhang schon eine Rolle spielt, ist die Idee, dass wir die Folgen von Technik und welchen Einfluss die Technik auf unsere Gesellschaft hat, kurzfristig überschätzen und langfristig unterschätzen. Also Amara's Law heißt das. Ich frage mich eben, und das würde ich tatsächlich nochmal in die Runde fragen, ja, also mit Bezug auch auf die Technikentwicklungen und eben diesen vielgesprochenen Satz, dass alles immer schneller wird und so weiter. Was denkt ihr, wo da so eine gute Mitte ist, wo man sich einpendeln kann zwischen Aufmerksamkeit und eben Überforderung und vielleicht auch ja, Panikmache?
Ich glaube, wir sind alle total überfordert gerade. Ja, also das meine ich sozusagen jetzt in unserer Runde, aber auch sozusagen als Antwort auf deine Frage. Mhm. Wir sind uns dessen aber vielleicht nicht bewusst.
Also, ja.
Als Gesamtgesellschaft.
Vielleicht.
Also die Folge lege ich euch unbedingt ans Herz. Da ist wirklich eben alles drin. Technik, Geschichte, Philosophie, Soziologie vielleicht auch. Ich habe übrigens mir noch nie 10 Euro bei Christian Hummert ausgeliehen, einfach mal, um es zu sagen. Ne? So, jetzt du, Sabine, welcher war denn dein cyberhaftester Moment im vergangenen Jahr?
Der, in dem du dich nackig gemacht hast.
Ich?
Ja, als du erzählt hast, wie du dein Smartphone entsperrst.
Ach, ja, die Aubi-Folge, wie wir sie intern nennen, ja.
Aubi, das steht für digitale Authentifizierung durch neuartige biometrische Verfahren. In der Folge ging es darum, wie Menschen sich in Zukunft ausweisen, authentifizieren können. Und Hendrik Graupner von der Bundesdruckerei und Christine Biegner von der Cyberagentur waren zu Gast.
Wir benutzen das sicherlich fast alle im Alltag, eben die klassischen körperlichen wie Fingerabdruck und Gesicht benutzt wahrscheinlich fast jeder, der zuhört, auch am Handy zum Anmelden. Vielleicht ja auch. Nicht. Was benutzt du denn? Noch einen alten Passcode?
Wirklich? Ja, so ein, das funktioniert doch.
Funktioniert auch, wenn du dir merkst, ich vergisst.
Hihi, lustig.
Ja, bitte. Ich habe ja auch gelernt, dass man auch einen Ohrabdruck als Authentifizierung nutzen kann. Aber ganz ernsthaft, es ging ja darum, dass andere Möglichkeiten erforscht werden, wie sich Menschen authentifizieren können. Zum Beispiel mit den Augen oder der Idee von Henrik Graupner von der Bundesdruckerei. Dabei geht es eben auch um Augen und um Schauen, um Sehen.
Also im Grunde suchen wir in den Daten nach einer bestimmten Eigenschaft, nämlich der Selbsterkennung, der visuellen Selbsterkennung. Und die werden wir anhand der Augenbewegungsdaten nachvollziehen. Und zwar universell, also das heißt, wir lernen nicht die bestimmte Art, wie eine Person wie das Muster für eine Person aussieht in den Daten, sondern generell, wie es für Menschen aussieht. Aha. Für eine Gruppe von Menschen.
Menschen bekommen ein Bild von sich vorgezeigt.
Genau.
Pling und sagen und erkennen sich, auch das bin ja ich. Genau. Und dieses Erkennen messt ihr anhand
genau,
der Augen.
Genau, diesen Effekt suchen wir in den Daten, richtig.
Und dieses bei jedem Menschen gleich?
Nicht ganz, es gibt natürlich kleine Unterschiede, aber das ist eben genau die Herausforderung. Wenn es so einfach wäre, dann wäre das Problem schnell gelöst.
Was verändert sich in deinem Auge?
Also einmal die Pupille selber bewegt sich, also die öffnet sich und schließt sich. Und der Augapfel bewegt sich auch.
Aber so ganz minimal.
Ja, das sind sehr feine Bewegungen. Die
auch Fachbegriff dafür?
Nimmst du jetzt kaum wahr, Sakkaden oder Mikrosakkaden.
Wusste ich.
Genau. Wenn du mir jetzt in die Augen schaust, nimmst du die kaum wahr, aber mit entsprechender Hardware, mit einer Kamera kann man das natürlich wahrnehmen.
Und in welchem Umfeld könnte das angewendet werden? Also auch, ist es irgendwann auch im Smartphone dann drin?
Möglicherweise. Also aktuell, Stand heute, ist die Kamera, die Frontkamera in den Smartphones noch nicht gut genug dafür, die da verbaut ist. Aber wir gehen auch davon aus, dass die besser werden wird in Zukunft und möglicherweise lässt sich das Verfahren dann auch auf dem Smartphone bringen, ja.
Krass. Verrückt.
Würdest du es dann nehmen oder ist es dann, bist du dann, wenn das rauskommt, mittlerweile bei der Gesichtserkennung angekommen?
Sag mal, Christine, was ist denn hier los? Mal schauen.
Das ist übrigens auch die Folge, bei der ich am Ende singe.
Ja, ich weiß, ganz toll, fein gemacht, ja. Darfst auch heute wieder, wenn du willst, gleich am Ende.
Yippie.
Freust du dich, sehr schön. Finde ich auch gut, wenn sich eine KI mal freut. Also zum Ende die Erinnerung an unser Quiz. Sabine, sag nochmal die zwei Sätze, um die es geht. Ob die sozusagen die KI gemacht hat oder ob Dr. Who die hier gesagt hat im Podcast.
Ich bin vollkommen fremdgesteuert wie ein Roboter. Und ich kann schneller denken als tippen.
Also KI oder Christian Hummert. Es gibt 10 exklusive Handtücher zu gewinnen. Wirklich nur hier beim Podcast per Anhalter durch den Cyberraum. Das geht am besten sozusagen, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt. podcast@cyberagentur.de. Alles bitte bis zum 1. September. Und ihr könnt natürlich auch uns anrufen. Schreibt uns auch gern dazu, was ihr noch von uns wissen wollt oder welche Themen wir gerne mal behandeln sollen. Das war's von mir. Sabine, sag bitte mal Tschüss.
Auf Wiedersehen und auf Wiederhören, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören bei unserem Podcast zur Cybersicherheitsforschung als beste Hörer und Hörerinnen im Universum.
Eine sich an Menschen anbiedernde KI. Also, nächste Folge am zweiten Donnerstag im September. Und es geht um HAL 2025, um HAL für Halle 2025, einem bundesweiten Wettbewerb der Cyberagentur zu autonomen intelligenten Systemen. Daran konnte jeder und jeder teilnehmen. Also man musste nicht wissenschaftlich arbeiten, um eine Idee einzureichen. Ich freue mich drauf. Bis dahin, bis September. Tschüss.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Innovation, doch mein CPU braucht Urlaub schon. BCI, RSA und HSK, BSI, MQC und BMI, AOB, EFI und DAPA, klingt wie Rap, ist aber Cyber. BMI macht Richtlinien klar, doch niemand weiß, was MQC war. Meine Zoom-Frequenz. BCI sendet. Ich brauch Urlaub, Mensch. BCI, RSA und HSK. BSI, MQC und BMI. OB, Kiwi und Data. Klingt wie Rap, ist aber Cyber. DARPA denkt halt träumt. Und ich reim, bis der Speicher räumt. Nur mein Passwort bleibt 42. Denkt halt träumt. Und ich?
nicht rein, bis der Speicher räumt. Nur mein Passwort bleibt 42.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.